Michael Gerhardt vom 9.8.2015, Thema der Segen Gottes.
Ja, der Segen ist ja eins der schönsten Themen der Bibel, finde ich. Auch eines der größten Dinge, die wir in der Gemeinde tun können. Wir können uns gegenseitig segnen. Das ist ein ganz großes Geschenk. Was ist Segen eigentlich? Das sagte jemand mal sehr treffend. Der Segen ist Lebenssteigerung. Es trifft, glaube ich, sehr schön das, was die Bibel so als Segen darstellt. Lebenssteigerung. Also aus Gottes Welt, aus seiner Gegenwart, aus der Macht des Schöpfers, aus dem, der alles Leben gemacht hat und der alles Leben hat, aus dessen Welt kommt etwas in unsere Welt und steigert unser Leben. Und so ist es dann im Alten Testament, das, was wir eben auch schon gehört haben, dass sich die Herden vermehren, ja, weil der Schöpfer segnet, und dann gibt es mehr Tiere, ja, im Alten Testament. Das ist ein großes Bild für den Segen. Oder auch der Regen, der über dieses dürre Land geht. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie wichtig für die Menschen dieser damaligen Kulturlandschaft der Regen war. Und so wird Regen, der bei uns ja so ein bisschen schlechtes Image hat, in dieser Zeit zum Segensbegriff. Ja, auch dort steigert sich dann das Leben, die Ernte, das, was ich in die Scheune bringen kann. Oder auch die Kinder sind im Alten Testament und natürlich bis heute ein Ausdruck des Segens. Auch da steigert sich das Leben, es wird mehr, das Volk vergrößert sich. Also sehr zutreffend diese Bezeichnung Lebenssteigerung. Und dann haben wir ja eben einen Segenstext aus dem Neuen Testament gehört, dass wir auch geistlich gesegnet sind als Christen. Dass Gott aus seiner Lebenswelt, was in unsere Verlorenheit gegeben hat, dass er uns erwählt hat, dass er uns erlöst hat. Wir hatten das ja mal hier in der Predigt auch zum Thema, dass sein Leben uns zum Leben geworden ist. Und so können wir uns in der Gemeinde gegenseitig segnen. Ich hoffe, ihr macht das auch. Ja? Die Kinder segnen wir legen ihnen die Hände auf, wir segnen die Kranken, wir segnen uns in schwierigen Lebenssituationen. Und wir bitten einfach darum, nicht als magischer Ritus oder irgendwie, sondern einfach, weil wir Verbindung zu diesem Gott haben, wir bitten, dass seine Lebenssteigerung unser Leben erreicht. Also das ist Segen. Ich würde sagen, im ersten Buch Mose, da wo wir von diesen Urvätern des Volkes Israel lesen, da ist ganz besonders der Segen das Thema. Man hat ja den Eindruck, wenn man die Geschichten mal so verfolgt, der Segen haftet ihnen regelrecht an. Sie können machen, was sie wollen, sie sind gesegnet und deswegen laufen die Dinge für sie gut. Ja, ich erinnere nur mal an eins von vielen Beispielen, an Josef. Er ist gesegnet, er kommt ins Gefängnis, dunkelsten Ort da in Ägypten, und wie ist es? Gott segnet ihn, und selbst in diesem Gefängnis laufen die Dinge besser. Und man erkennt, das geht irgendwie von diesem Mann aus, und er steigt auf, und wir kennen ja die Geschichte, er wird dann zum zweiten Mann in diesem Staat, weil man einfach erkennt, dieser Mann, irgendwie hängt Gott an dem dran. Oder Daniel, ja, dieser auch von Gott gesegnete Mann, der dann selbst in diesem feindlichen Land irgendwie noch eine Lebenssteigerung bewirkt. Also, der Segen haftet diesen Männern Gottes an, und wie gesagt, ganz besonders in diesem ersten Buch Mose. Und das soll es heute Morgen mal um den Jakob gehen. Er, der Gauner, der von zu Hause dann fliehen muss, aber einen Segen bekommt, den Gott dann auch nochmal wiederholt auf der Flucht. Und dann passiert das ja, was wir gerade uns schon mal für die anderen angesehen haben. Seine Herden werden größer, und er ist nur mit einem Stab, so sagt er selber, bin ich geflohen von zu Hause, und jetzt auf einmal hat er eine große Habe, und Gott ruft ihn wieder zurück in sein Heimatland und verheißt ihm einen Segen. Und Jakob betet auch nochmal um diesen Segen, weil jetzt steht noch so eine Begegnung an. Diese alte Feindschaft mit seinem Bruder, die muss jetzt noch beigelegt werden. Er hat schon eine große Familie jetzt erworben und viele Kinder, und jetzt geht er zurück, der Gauner, um das wieder irgendwie zu bereinigen, was ihn damals zur Flucht veranlasst hat. Und jetzt muss er sich mit seinem Bruder versöhnen. Eine schwierige Begegnung. Und wir kennen ja vielleicht alle aus der Kinderstunde diese Geschichte, wie er dort diese Geschenke aufreiht. Ja, es ist fast ein bisschen peinlich, was er da alles voranstellt. Und er geht ganz hinten, ja, vor lauter Angst, sodass die Geschenke erst seinen Bruder erreichen und vielleicht so ein bisschen runterkochen. Und er dann diesem Bruder, vor dem er so Angst hat, weil er ihn übervorteilt hat, begegnen kann. Und wir schlagen mal unsere Bibel auf, an der Stelle, wo es jetzt an dem Abend vor dieser Begegnung ist. Im ersten Buch Mose, und ihr könnt hier vorne, geht das, auch den Text einmal verfolgen. 1. Mose 32, die Verse 23 bis 32. Und Jakob stand auf in der Nacht und nahm seine beiden Frauen, damals war das normal, dass man mehrere Frauen hatte, seine beiden Frauen und die beiden Mägde und seine 11 Söhne und zog an die Furt des Jabbok, diesen Fluss. Nahm sie und führte sie über das Wasser, sodass hinüberkam, was er hatte, und er blieb allein zurück. Da rang ein Mann mit ihm, bis die Morgenröte anbrach. Und als er sah, dass er ihn nicht übermochte, also ihn nicht besiegen konnte, dieser Mann, schlug er ihn auf das Gelenk seiner Hüfte, und das Gelenk der Hüfte Jakobs wurde über dem Ringen mit ihm verrenkt. Und er sprach: Lass mich gehen, denn die Morgenröte bricht an. Aber Jakob antwortete: Ich lasse dich nicht, du segnest mich denn. Er sprach: Wie heißt du? Er antwortete: Jakob. Er sprach: Du sollst nicht mehr Jakob heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gekämpft und hast gewonnen. Und Jakob fragte ihn und sprach: Sage doch, wie heißt du? Er aber sprach: Warum fragst du, wie ich heiße? Und er segnete ihn daselbst. Und Jakob nannte die Stätte Phnuel. Denn, sprach er, ich habe Gott von Angesicht gesehen, und doch wurde mein Leben gerettet. Und als er an Phnuel vorüberkam, ging ihm die Sonne auf, und er hinkte an seiner Hüfte. Daher essen die Israeliten nicht das Muskelstück auf dem Gelenk der Hüfte bis auf den heutigen Tag, weil er auf den Muskel am Gelenk der Hüfte Jakobs geschlagen hatte. Ja, eine sehr seltsame, alte Geschichte. Ich glaube, wir müssen beten, ja? Gut. Jetzt bitten wir dich um deinen Segen, wir dieses alte Wort in unsere heutige Zeit bringen wollen. Und wir bitten dich auch dabei um deinen Segen, dass dein Wort unser Herz erreicht und uns verändert. Amen. Ja, eine sehr fremde Geschichte. Ist ja auch schon eine ganze Weile alt. So ganz aus einer anderen Kultur. Und man fragt sich schon, was hat diese Geschichte, die auch die Bibelausleger über die Jahrhunderte, das muss man sagen, wirklich aus der Fassung gebracht hat. Man sagt eigentlich in der alttestamentlichen Theologie, das ist die schwierigste Geschichte des ganzen Alten Testaments. Also ein Mann, der abends dann am Fluss noch ist, die Geschenke hat er schon rübergebracht und seine Familie. Und jetzt auf einmal dieser Überfall aus der Dunkelheit, dieser Kampf. Alles spielt sich irgendwie so in einem Zwielicht ab. Man weiß erst gar nicht, was ist das für eine seltsame Person, die dort diesen Menschen angreift. Es gibt ganz viele Fragen. Warum hat dieser seltsame Gegner von diesem Glaubensvater Jakob Angst vor dem Morgenlicht? Ist das irgendein Geist? Ist das vielleicht eine Geschichte von einem alten Geist, der dann, wenn es Morgen wird, schnell wieder verschwinden muss, vom Licht Angst hat? So hat man die Geschichte oft ausgelegt in der kritischen Theologie. Warum ist Jakob überhaupt alleine dort? Und dann dieser seltsame Schlag auf die Hüfte. Und deswegen essen die Israeliten das Fleisch nicht. Das ist alles schon sehr seltsam. Ich möchte sie mal in zwei Teile teilen. Zunächst mal diese Geschichte. Erst dieser Teil, wo es zu dieser Begegnung kommt zwischen Jakob und diesem Engel, können wir ja sagen. Und dann dieser Kampf mit dieser großen Wende zum zweiten Teil, wo es dann um den Segen geht. Ich möchte den ersten Teil mal überschreiben. Der Gott des Segens ist ein Gott, der mit dem Menschen ringt. Der Gott des Segens ist ein Gott, der mit dem Menschen ringt. Also eine seltsame Art und Weise, wie der Segen uns auch erreichen kann. Wir hatten ja eben ganz schöne Beispiele, wie hier die Kinder auf der Bühne haben und sie segnen, oder wenn einer den anderen im Gespräch segnet. Das sind angenehme Arten des Segens. Vielleicht bei der Trauung mit dem Ehepaar die Hand auflegen, schöne Stunden, und wir merken, Gott stellt sich dazu und wir nehmen den Segen mit. Und hier gibt es diese ja fast einzigartige Art in der Bibel, an dieser Stelle, wo Gott segnet durch einen Kampf. Es ist nicht die übliche Art, wie Gott segnet. Das möchte ich an der Stelle wirklich unterstreichen. Und wir haben auch heute einen besonderen Text hier. Auch ein besonderes Thema, auch ein schwieriges Thema. Aber eben das scheint auch eine Art zu sein, mit der Gott segnen kann. Der Gott des Segens ist ein Gott, der mit dem Menschen ringt. Es ist ja auch lange unklar in dieser Geschichte, wer ist denn eigentlich dieser Angreifer? Die Geschichte ringt sich im wörtlichen Sinne fast erst dazu durch, dieser jemand, wie man hier am besten übersetzt, der den Jakob angreift, das ist ja Gott. Das ist ja gar kein Feind. Er erscheint erstmal wie ein Geist vielleicht, im Zwielicht, im Halbdunkel. Und die ganze Szene gehört ja irgendwie mit zur Beschreibung, dass es solche Stunden im Leben gibt, die so im Halbdunkel liegen und wo ich gar nicht weiß, was greift mich denn da jetzt gerade an. Gott fällt den an, den er segnen will. Er wird ihm zum Widerstand, zum Kämpfer. Und es ist kein Schaukampf. Vers 26 haben wir gelesen, als der Engel merkte, er kann den Jakob nicht niederringen, obwohl er es versucht hat. Sicherlich hat der Engel mit einer reduzierten Kraft gekämpft. An anderen Stellen lesen wir im Alten Testament, dass ein Engel ein ganzes Heer einfach niedermäht. Klar, aber es war ein ernster Kampf. Der den Segen verteilen kann, fällt den an, den er segnen möchte. Und das ist vielleicht der Widerspruch, den wir in jeder Anfechtung merken. Möchte Gott mich nicht eigentlich segnen? Wieso habe ich jetzt den Eindruck, dass sich Dinge gegen mich richten? Warum fühle ich mich jetzt gerade so im Halbdunkel? Und ich möchte euch einfach nochmal einladen, dieses tiefe Gottesbild im Alten Testament mal wahrzunehmen. Ich glaube, dass wir in der westlichen Welt so ein zahmes Gottesbild entwickelt haben. Aber die Bibel hat ein tiefes Gottesbild. Eines, das man sich nicht selbst ausdenken kann. Ich möchte einfach mal erinnern an diese ganzen Abgründe auch im Gottesbild, die wir im Alten Testament haben. Wir werden das gleich auch aus christlicher Sicht deuten, aber zunächst mal müssen wir das wahrnehmen. Hosea 5, Vers 14, da sagt Gott, ich bin wie ein Löwe, der sich im Dickicht versteckt und der sein Volk anfällt. Die Psalmen könnt ihr ja zu Hause einfach mal durchblättern, diese tiefen Gebete zu Gott, wo Menschen sagen, Herr, ich verstehe dich nicht. Warum, mein Gott, hast du mich verlassen? Psalm 22, Jesus betet am Kreuz. Es wird deutlich im Alten Testament, der Mensch hat diesen Widerspruch in das Herz Gottes getragen. Seit dem Sündenfall. Gott, der den Menschen eigentlich segnen will, aber jetzt ihm nicht mehr ohne weiteres nah sein kann, weil Gott ist, wir haben es eben gesungen, heilig, heilig, heilig. Und der Mensch ist ein Sünder. Und von diesem Zeitpunkt an ist immer dann, wenn Gott dem Menschen nahe kommt, dann wird es lebensgefährlich. Ich glaube, wir müssen dieses tiefe Gottesbild erst verstehen, damit wir nachher auch begreifen, was das Kreuz eigentlich bewirkt hat. Im Alten Testament, da konnte man sterben, wenn man einfach zum Altar ging und dann etwas nicht richtig machte. Da fiel man tot um. Oder vielleicht denkt ihr an den Usa, der diese Lade Gottes einfach nur stützen will, weil sie fällt, aber weil er das Heilige berührt. Stirbt er. Und so gibt es ganz viele Beispiele, dass Gott dem Menschen nahe kommen will, aber nicht kann. Er ist heilig, der Mensch ist ein Sünder und immer dann, wenn er ihm nahe kommt, ihn vielleicht segnen will, dann gibt es Gefahr. Genesis 6, Vers 6, mich gereut, dass ich den Menschen gemacht habe. Sodom und Gomorra, die Sintflut. Oder sogar die Vernichtungsansage an sein Volk. Und nur das Gebet des Mose kann Gott noch umstimmen. Oder diese Geschichte, lest sie zu Hause mal nach. 2. Mose 4, man kennt sie kaum. Gott hat den Mose überredet, dass er nach Ägypten geht, um sein Volk zu befreien. Und dieser Mann lässt sich tatsächlich überreden und dann geht er nach Ägypten und abends muss er einen Zwischenstopp machen in der Herberge, weil es ein weiter Weg ist. Wer weiß, was da passiert? Gott will ihn umbringen. Da stand noch eine Beschneidung aus. Er hat etwas Heiliges vergessen. Und Gott will den Menschen, den er gerade geschickt hat, ans Leben. Und wieder ist es die Ehefrau, die ihn rettet. Wie die Ehefrauen uns so oft retten. Ja. Aber merken wir diese, ich lege das mal runter, bevor es fällt. Merken wir diese Tiefe im Gottesbild, dass Gott nicht zahm ist. Was heißt das für uns Christen? Ist das da auch noch so? Natürlich ist der Zorn Gottes über unserem Leben am Kreuz bezahlt. Und nur dann, wenn wir verstehen, was die Heiligkeit Gottes mit uns als Sündern machen muss, dann verstehen wir, was das bedeutet, dass dort der einzig Heilige an diesem Kreuz hängt und der ganze Zorn Gottes, die ganze Wucht der Heiligkeit trifft diesen einen. Und all das, was wir im Alten Testament dann in einzelnen Geschichten sehen, das Ringen Gottes mit dem Menschen, das Vernichten des Menschen wegen seiner Sünde und Gottes Heiligkeit, das passiert jetzt am Kreuz an meiner Stelle. Und deswegen kann ich, wie es im Judasbrief heißt und auch im Hebräerbrief, vor das heilige Angesicht Gottes treten und mir geschieht nichts, sondern ich werde sogar gesegnet. Das verstehen wir nur, wenn wir verstanden haben, die Tiefe im Gottesbild. Aber trotzdem kenne ich, so wie Jakob hier, das Ringen mit Gott auch. Denn wir sind noch nicht im Himmel. Es ist noch eine gefallene Welt, in der wir leben. Eine Welt, mit der Gott immer noch am Ringen ist. Und so gibt es immer wieder Dinge, an denen ich auch ringe. Wenn ich sehe, wie Gott Menschen in Leid führt, Dinge zulässt, da muss ich ja mit umgehen. Das ist der Preis, dass wir nur an einen einzigen Gott glauben, dass auch die Dinge, die schwierig sind, zugelassene Dinge sind. Wenn ich an einen Gott glaube, der die höchste Macht hat, habe ich immer die Frage mitzuverhandeln, Herr, warum geschieht mir das denn jetzt gerade? Auch wenn du das nicht geschickt hast, die Krankheit, das Leid, das ist nicht von Gott, aber er hat es zugelassen. Vor dieser Frage stehe ich in einer gefallenen Welt. Und da gibt es auch keine Antwort drauf. Da ringen wir. Da ist halbdunkel, wie in dieser Geschichte. Da scheint mich Gott anzufallen. Da kämpfe ich mit. Da habe ich keine Antwort drauf. Ich erinnere mich noch gut an einen Dozenten bei unserem Seminar, den ich sehr geschätzt habe. Ich weiß noch, in der ersten Stunde, ich war bei ihm in der Vertrauensgruppe und er erzählte von seiner Krankheit und dass er da nicht so gute Aussichten hat. Und mit an den letzten Tagen, als ich absolviert habe, nach 5 Jahren, da haben wir ihn beerdigt. Und ich habe es nicht verstanden, wieso Gott einen Menschen, der so im Segen dient und so ein treuer Mensch ist, anfällt. Da ringe ich drum. Da geht es mir wie Jakob hier. Da kämpfe ich mit diesem Gott. Oder auch wegen einer Schuld vielleicht, die mir bewusst wird. Und Gott liegt mir auf der Seele. Er tritt mir entgegen. Er stoppt einen. Er führt einen in einen inneren Kampf. Es ist noch nicht Himmel und ich möchte nicht aufhören, das zu sagen. Gott ist nicht die Ursache dieser Dinge. Aber er lässt sie doch zu. Manchmal scheint es so zu sein, dass Gott hier wie diese Figur ist, die ich nicht richtig zuordnen kann. Und ich nicht richtig weiß, mit wem habe ich es da eigentlich zu tun. Also, der Gott des Segens ist ein Gott, der mit dem Menschen ringt. Und ich möchte euch einladen, bevor wir jetzt gleich ins Licht gehen, denn es wird ja Tag in dieser Geschichte. Ich möchte euch einladen, einfach nochmal ein tieferes Gottesbild zu bekommen. Nicht so einen zahmen Gott, den sich die Menschen ausdenken, sondern einen, der heilig ist. Und ich fand gut, dass wir eben diese beiden Lieder in dieser Reihenfolge gesungen haben. Heilig, 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 aber auch Retter. Und erst das verstehe ich, was am Kreuz passiert, wenn ich merke, der Gott des Segens ist einer, der mit dem Menschen ringt. Aber jetzt wird es in dieser Geschichte Tag. Und vielleicht machen wir mal weiter, die nächste Folie. Im Ringen mit diesem Gott erreicht uns aber oft auch der Segen. Im Ringen mit diesem Gott erreicht uns aber oft auch der Segen. Hier bei Jakob, bei diesem Kampf, bei diesem Ringen Gottes mit diesem Menschen, verfolgt Gott ein gutes Ziel. Es wird Tag. Ich finde es schön, wie diese Geschichte aufgebaut ist und man könnte hier eine ganze Stunde mit verbringen, nur zu schauen, wie ist die von der Dramaturgie aufgebaut, diese Geschichte. Ganz, ganz kunstvoll. gibt es viele kleine Details, die wir jetzt gar nicht alle angucken können. Aber jetzt wird es langsam Tag. Und jetzt merkt dieser Jakob, diese Hände, diese Arme, die da mit mir ringen, die da mit mir kämpfen, das sind ja Vaterarme. Das sind ja Arme, die mich segnen können. Und so hält Jakob stand. Ich finde es großartig, dass er sich diesen Gott nicht auf eine angenehme Distanz hält, sondern er liefert sich selbst in diesem Ringen, in diesem Kampf, in diesem Widerstand, in dieser Anfechtung, liefert er sich Gott aus und hält ihn fest, löst sich nicht von ihm. Jakob hält stand. Vers 29, du hast mit Gott und Mensch gekämpft und gewonnen, oder man übersetzt besser vielleicht auch, du hast ertragen, standgehalten. So sagt es ja auch Hosea 12, Vers 5, mit Blick auf diese Geschichte, er kämpfte mit dem Engel und hielt stand, er weinte und bat ihn. Nur anrühren braucht dieser mächtige Engel die Hüfte und schon sackt Jakob zusammen. Und man kann sich's bildlich vorstellen, wie er jetzt an dieser Figur nur noch dranhängt und sagt, ich lass dich nicht los, bevor du mir nicht in dieser Anfechtung doch noch den Segen gibst. Er hält sich an diese alte Zusage, ich will mit dir sein, ich will dich segnen. Jetzt fragt dieser Engel nach dem Namen. Wie heißt du? Das ist ja im alten Orient eine ganz symbolische Handlung. Der Name ist ja Programm. Ist euch vielleicht auch schon aufgefallen, wenn ihr mal in Lexika die Namensbedeutung der Leute nachschlagt aus dem Alten Testament. Das hat oft was mit ihrem Leben zu tun. Also er fragt ihn, wie heißt du? Mit anderen Worten, offenbar dich mir, sag mir, wie es dir geht, sag mir, was du für einer bist. Und dann kommt das alles raus, was da bei Jakob ist, der ja eigentlich heißt, Gott möge beschützen, ne? Jakob. Aber dieses Wort Jakob, das klingt im Hebräischen noch wie andere Worte. Fersenhalter, der Gauner, der Überlister. Ja? Das ist ja ein Wortspiel. Auf der einen Seite dieser gesegnete Gott möge beschützen, aber dann gibt es da diese zweite Seite in ihm, die jetzt zur Sprache kommt. Alles das offenbart Jakob jetzt, indem er seinen Namen nennt. Der Engel selbst offenbart seinen Namen nicht. Ich finde sehr schön in diesem Holzschnitt, vielleicht ist es euch aufgefallen, das Gesicht des Engels bleibt dunkel, aber das Gesicht Jakobs wird hell. Im Ringen mit diesem Gott versteht er diesen Gott nicht durchgängig. Gott bleibt immer für uns geheimnisvoll und unverständlich. Aber er versteht sich selbst. Er wird selber klar über seine eigene Situation, über sein Leben. Und jetzt kann Gott so ganz tief ans Innere ran, durch diese Not, durch diesen Kampf, kommt Gott an eine Stelle im Leben dieses Mannes, wo er sonst nicht drangekommen wäre. Und jetzt erkennt sich Jakob selbst. Wir lesen das später. 1. Mose 48, als er seine Söhne segnet, kurz vor seinem Tod, da denkt er nochmal an diese Szene, im Segen an Josef. Ich lese uns mal vor, 48, Vers 15, folgende. Und Jakob, der alte Jakob, segnete Josef, wieder Segen, und sprach, der Gott, vor dem meine Väter Abraham und Isaak gewandelt sind, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, mein Leben lang, bis auf diesen Tag, Achtung jetzt, der Engel, der mich erlöst hat vor allem Übel, der segne euch. Es war für ihn eine Erlösung, dieser Kampf, weil er plötzlich sich selbst in einem ganz neuen Licht gesehen hat und auch ein tieferes Gottesbild bekommen hat. Es ging nicht ohne Schmerz. Und manchmal muss Gott tief in unser Leben eingreifen, um zu segnen. Und ich wage mal diesen Satz, ein schwerer Satz, und ich möchte damit nicht darum bitten, dass Gott in meinem Leben Wirklichkeit werden lässt. Aber vielleicht gibt es den einen oder anderen bei euch. Vielleicht gibt es einen Segen, den wir nur im Widerstand, vielleicht auch im Widerstand mit Gott erlangen können. Etwas, was mich meiner ganzen Kraft beraubt und ganz auf Gott wirft. Ich weiß nicht, für wen für euch das jetzt vielleicht eine Botschaft ist. Wer jetzt gerade ringt an einer Sache, vielleicht an einer Schuld, die ihm bewusst geworden ist und wir merken, Gott tritt in mein Leben und er ist nicht zahm, sondern er ringt mit mir. Mit meinem Gewissen, meinem Gefühl. Oder eine Krankheit, für die ich nichts kann, wo ich nichts Schlechtes getan habe und jetzt kommt die, sondern wo für mich diese große Frage auftritt, warum lässt Gott das zu? Und es gibt keine Antwort. Und wir ringen mit Gott und fragen, warum, Herr? Jakob ist in all diesen Situationen hier ein Vorbild, weil er unbedingt den Segen will. Er lässt diesen Gott nicht fallen, auch wenn es einer ist, mit dem er ringen muss. Sondern er sagt, ich lass dich nicht los, Gott, es sei denn, dass du mich segnest. Und er hat viele Nachahmer gefunden im Neuen Testament. Die Witwe in Lukas 18, die immer wieder kommt, bis sie gesegnet wird. Gibt es hier ein technisches Problem irgendwie? Oder diese Frau in Matthäus 15, die Jesus zunächst wegschickt, die aber sagt, ich gehe nicht weg, Herr, bis du mich doch gesegnet hast. Und Jesus lässt sich überreden. Oder Paulus im 2. Korintherbrief, der sagt, ich habe Gott immer wieder gebeten, dass er mir diese und jene Sache, irgendeine Krankheit, bei der wir nicht wissen, was es war, wegnimmt, aber Gott macht's nicht. Und er betet immer wieder. Das ist das Vorbild hier von Jakob. Wir müssen keine Helden sein, sondern Hinkende. Er wird gesegnet, aber als einer, der geschlagen ist, der durchs Leben hinkt ab diesem Zeitpunkt. Er ist kein Held, aber einer, der gesagt hat, ich möchte selbst, Herr, wenn du jetzt was tust, was ich nicht verstehe, ich möchte den Segen haben. Ich komme zum Schluss. Luther schreibt einen interessanten Kommentar zu dieser Geschichte. Ich lese uns mal diese bisschen alt formulierte Zeile vor. So haben wir dies edle Kapitel, darin du siehst den wunderlichen Rat, so Gott braucht mit seinen Heiligen. Uns zum Trost und zu einem Beispiel, dass wir solches täglich im Gedächtnis halten, ob er auch also mit uns spielet, damit wir gerüst dazu wären. Luther wusste das. Unser Gott ist nicht zahm. Er ist heilig. Und auch dann, wenn am Kreuz alles für mich erledigt ist und ich nicht mehr unter dem Zorn Gottes stehe, so sind wir trotzdem noch mitten in einer gefallenen Welt, an der Gott leidet. Und wo immer mal wieder seine Heiligkeit in Konflikt gerät. Und wo Gott Dinge auch zulassen muss, einfach weil es noch nicht der Himmel ist. Und ganz unverschuldet kann es sein, dass Gott mir als Widerstand erscheint. Aber dann soll ich zumindest das eine noch tun. In diesem Schweren, in diesem Ringen, in diesem Fragen, ob es mich oder andere betrifft, dieses kurze Gebet des Jakob lernen. Ich lass dich nicht fallen, Herr. Es sei denn, du segnest mich. So gibt es also verschiedene Wege, wie uns der Segen erreichen kann. Und ich wünsche euch, dass es lauter gute Wege werden, dass wir uns gegenseitig segnen. Aber wenn dann schwierige Situationen kommen, eine Anfechtung, dann haben wir zumindest dieses Gebet und lernen aus dieser Geschichte, dass Gott sich dieses Gebet auch sagen lässt und uns auch im Schwierigen den Segen nicht versagt. Amen.